Deutschlandfunk. Der Tag.
Was passiert da gerade in Hongkong? Ein Großteil der Zivilgesellschaft ist auf den Barrikaden gegen die von China eingesetzte Regierung. Ist schon bald Schluss mit Hongkongs Autonomie? Wir reden gleich mit einem, der das ganze Drama vor Ort mitverfolgt und einordnen kann. Und apropos Drama, es war das Politdrama dieses Frühsommers, der Rückzug von SPD-Chefin Andrea Nahles. Gestern meldete sie sich erstmals in der Öffentlichkeit zurück, bei einer Rede in einem Kloster in ihrer rheinland-pfälzischen Heimat. Hier ein Eindruck von Zuhörern.
Sie war sehr kommunikativ, sie war gut gelaunt, sie war gut drauf.
Ich habe sie wenige Tage vor ihrem Ausscheiden aus der großen Politik, da war sie nicht so gelöst wie heute.
Sie geht ihren Weg, sie weiß, was sie will.
Aber was will sie denn? Wie war das damals und wie geht's weiter für Andrea Nahles? Das auch gleich ein Thema in der Tag an diesem Dienstag, den 13.08.2019. Ich bin Philipp May. Hi. Sie hören es im Hintergrund, wir fangen in Hongkong an. Es wird fast schon zum Dauerthema in diesem Podcast. Vor zwei Wochen erst, am 29.07., hat Sarah zuletzt mit unserem Korrespondenten dort, Steffen Wurzel, gesprochen. Kleine Nachhörempfehlung an dieser Stelle für weitere Hintergründe. Und seitdem hat sich die Situation immer weiter hochgeschaukelt. Auch heute haben Demonstranten wieder den internationalen Flughafen lahmgelegt. Sie haben Angst, dass China jetzt vollends die Kontrolle übernimmt über die ehemalige britische Kolonie. Und in der Tat wird das Vorgehen der chinesischen Führung immer brutaler und die Töne aus Peking werden forscher. Es gebe bei den Protesten erste Anzeichen von Terrorismus, heißt es aus Peking. Ich bin jetzt über Skype verbunden mit Armin Reinartz, der seit einem Jahr in Hongkong lebt, wo er für die Friedrich-Naumann-Stiftung arbeitet. Hallo, Herr Reinartz.
Hallo.
Herr Reinartz, wie nehmen Sie die Stimmung in der Stadt wahr?
Also die Stimmung ist extrem bedrückt. Also man merkt das wirklich, wie dieses Dauerthema, was passiert mit dieser Stadt, wohin geht die Reise. Niemand weiß genau, wie die politische Lösung aussehen soll oder wie sich die Akteure in Zukunft verhalten werden. Niemand weiß genau, die Signale aus Peking zu deuten. Jetzt gestern sehr stark eben diese härteren Töne, wirklich deutlich härtere Töne, als das in den letzten Wochen der Fall war. Da machen sich viele Leute Sorgen und also es ist eine sehr bedrückte Stimmung in der Stadt.
Gibt es Momente, in denen Hongkong noch die Stadt ist, die sie vor einem Jahr war?
Also ich glaube, dass tatsächlich, wenn man mal die Zukunft außer Acht lässt oder wenn man nicht an morgen denkt, was der Morgen bringen wird, dann hat sich in der Stadt auf dem Boden nicht dramatisch viel verändert. Also natürlich, wir haben die Demonstrationen, die aber allerdings sehr lokal sind. Also in dem täglichen Leben vieler Leute läuft es noch sehr normal. Hongkong ist nach wie vor eine der sichersten Städte weltweit, was die persönliche Sicherheit des Normalbürgers, sage ich mal, angeht. Also im täglichen Geschäftsablauf, da ist jetzt wirklich dass der Flugverkehr eingestellt wurde, das war eine der größeren Zäsuren. Ansonsten läuft hier eigentlich alles relativ normal, ist eigentlich relativ sicher. Und Hongkong an sich, wenn man, ich fahre immer morgens mit der Fähre zur Arbeit, das ist eigentlich da. Es ist mir der Himmel ist der gleiche, die Stadt macht von außen eigentlich noch den gleichen Eindruck dieser Weltmetropole, der offenen Metropole. Und nur wenn man mit den Leuten spricht oder vor allem wenn man mit den jüngeren Leuten spricht, dann kriegt man einen Eindruck, dass das eigentlich, ja, dass diese Offenheit zumindest ja unter Druck steht oder sich viele Leute Sorgen machen, dass das nicht mehr lange so bleiben wird. Mhm.
Sie haben jetzt explizit die jüngeren Leute erwähnt. Heißt es, dass es noch Bereiche in der Hongkonger Zivilgesellschaft gibt, die nicht von den Protesten, nicht von dieser Wut, von dem Ärger erfasst worden sind? Oder zieht sich das wirklich mittlerweile durch alle Bevölkerungsgruppen Hongkongs?
Ich würde sagen, bei den jüngeren Leuten ist das sehr, wenn man, die sind da offener oder die sprechen da sehr stark drüber. Das sind die auch in den sozialen Medien sehr stark da ihre Meinung äußern. Das ist aber, also das ist auch, würde ich sagen, das, was man im Vergleich merkt zu den Protesten der Regenschirmbewegung, wo es nur, würde ich sagen, sehr stark die jüngere Generation war oder aus den studentischen Kreisen. Diesmal ist das eine ganze Bandbreite der Bevölkerung. Also man sieht hier einzelne Berufsgruppen, die nacheinander protestieren. Also wir hatten hier Demonstrationen, wo primär die Leute aus der Finanzbranche, also Banker und Trader und alles, was ja in Hongkong extrem wichtig ist als internationaler Finanzstandort, die sind auf die Straße gegangen als Berufsgruppe. Wir hatten jetzt schon, ich glaube, zweimal sogar die Anwälte, die eigentlich, sag ich mal, hier in allen Ländern ein sehr konservativer Berufsstand sind, die hier auf die Straße gegangen sind. Und wir hatten sogar dann Beamte aus der, also aktive Beamte aus der Verwaltung, aus den Regierungsapparaten, die sich hier offen versammelt haben, um zu demonstrieren gegen die akute Politik. Also das zieht sich wirklich durch alle Bereiche. Bei den großen Märschen, da gehen Familien mit kleinen Kindern. Wir hatten auch speziell Märsche, wo ältere Leute, also die Senioren, gezeigt haben oder zeigen wollten, dass sie mit der Politik hier unzufrieden sind. Also das ist wirklich ein sehr breiter Rückhalt in der Bevölkerung. Wobei man auch sagen muss, es gibt auch kleinere Gegendemonstrationen. Also es gibt dann auch, diese Polarisierung mobilisiert natürlich dann auch eine gewisse Gegenbewegung. Wobei die breite Unterstützung in der Bevölkerung, die scheint doch noch sehr dominant zu sein, wenn man die Medien betrachtet und auch wenn man das gesamte Bild, was sich so einem bietet als externen Beobachter, dann scheint es doch recht breit zu sein.
Kann man seriös Zahlen nennen, wie das Verhältnis ist zwischen denen, die wirklich pro China sind und die sagen, nein, Hongkong ist Hongkong?
Das ist schwierig, glaube ich. Da kann man auch, glaube ich, diese Abgrenzung zwischen Pro-China und Pro-Hongkong gar nicht so, das ist vielleicht da gar nicht die passende Frage, sondern es gibt wahnsinnig viele Leute, die aus diesem klassischen Lager, in die beiden klassischen Lager, in Zivilgesellschaften, in der Politik in Hongkong unterteilt wird zwischen Pro-Demokratie und Pro-Peking. Viele aus dem Pro-Peking, aus dem klassischen Pro-Peking-Lager, die eigentlich immer die Regierung unterstützen, die sehr stark auch das Establishment der Stadt stellen, die sind relativ offen mittlerweile eigentlich dabei, Kritik zu äußern an der Regierung, auch am Vorgehen Pekings, auch von den Leuten, bis zu an die 2 Millionen Leute sollen ja bei dem einen Marsch vor wenigen Wochen auf der Straße gewesen sein. Das sind nicht alles, wenn man die klassischen Pro-Demokraten in der Stadt, da ist ganz viel Bevölkerungsteile aus dem Establishment, die dabei sind und die auch mit dieser Politik nicht einverstanden waren. Also also da in den Märschen kann man es vielleicht in etwa quantifizieren. Also 1 Million ist, glaube ich, eine relativ verifizierte Zahl für den einen Protestzug und deutlich über eine bis an die 2 Millionen bei dem einen weiteren großen Protestzug in einer Stadt mit 7,5 Millionen Einwohnern. Also in Relation ist das ja fast so, als wären Baden-Württemberg und Bayern kollektiv nach Berlin marschiert, wenn man das mal so auf deutsche Verhältnisse ummünzt. Also das sind schon Zahlen, das kann man nicht mehr alleine mit diesen klassischen Camps und diesen klassischen Linien oder Parteibindungen auch zu den verschiedenen Pro-Peking- und Pro-Demokratie-Parteien erklären.
Aber allen ist möglicherweise gemeint, dass sie den Status quo von Hongkong auf jeden Fall erhalten wollen, nehme ich mal an.
Ich glaube, das ist das, da haben Sie genau den Punkt getroffen, das ist genau das, warum auch diese Mobilisierung so stark ist, die anscheinend auch in Peking massiv unterschätzt wurde. Es geht, also viele Leute, mit denen man spricht, die fühlen sich mit dem Rücken zur Wand. Da geht es nicht darum, wir wollen irgendwas haben, was wir noch nicht haben, sondern es geht um dieses Gefühl, wenn wir das, also auch ein Zitat, was man von vielen Demonstranten hört, vielleicht ist das unsere letzte Chance, nochmal zu demonstrieren oder für unsere Heimat, für das, was Hongkong für uns ausmacht,
aufzustehen. Ich habe hier stehen, ist das letzte Aufbäumen, wäre jetzt tatsächlich so meine Frage. Das spiegelt ja genannt das wieder, was Sie sagen.
Ja, also das ist, glaube ich, der Antrieb, den viele Demonstranten haben.
Ja.
Also das ist auch, ich muss sagen, da habe ich mich persönlich häufig verschätzt mit meinen Prognosen in den letzten Wochen, wo ich immer dachte, jetzt habt ihr doch einen Erfolg. Also wenn man dann sich so austauscht in diversen Foren jetzt, das ist doch wohl ein Erfolg. Und wo mir immer ganz klein entgegenschlug, nein, das ist überhaupt kein Erfolg. Und wir, also wo immer das Gefühl herrschte, selbst als dieses Gesetz dann nicht weiterverfolgt wurde, man die Regierung schon zurückgezwungen hat auf gewisse Positionen, dass da in der Bevölkerung immer das Gefühl ist, wir werden nicht ernst genommen, es wird alles nur noch schlimmer und vielleicht haben wir uns mehr Zeit gekauft, aber eigentlich ist die Perspektive für uns nicht da. Also eine sehr, ich glaube, das ist auch das, was gerade diese gedrückte Stimmung ausmacht. Man fühlt, also die viele, viele Bürgerinnen und Bürger hier in Hongkong haben das Gefühl, ihnen geht die Heimat so stückchenweise immer mehr verloren. Mhm. Eine ganz, ganz große Zäsur, die ich da vielleicht erwähnen möchte, die mir wirklich aufgefallen ist als externen Beobachter, am Morgen danach als abends es zu Angriffen von Schlägern in weißen Shirts gekommen ist auf Demonstranten in U-Bahn-Stationen, also friedliche Demonstranten, die auf dem Weg nach Hause waren, die da angegriffen wurden.
Da geht man davon aus, dass das Chinesen, also von pro-chinesische gelenkte Truppen sozusagen gewesen sind, ne?
Ja, das weiß man bis heute nicht genau, aber allgemein wird davon ausgegangen, dass das eben Leute waren mit Verbindung ins Pro-Peking-Lager oder vielleicht sogar über die Grenze, die dann da auf Demonstranten eingeprügelt haben, ob die das jetzt in direkter Anweisung getan haben oder einfach aus politischer Loyalitätsverständnis, aus einem Loyalitätsverständnis, das ist nicht ganz klar, aber da haben mir wahnsinnig viele Hongkongerinnen und Hongkonger gesagt, das ist für sie so ein Gefühl, das kennt man in Hongkong nicht. Es gibt hier keine No-Go-Areas. Das ist eine absolut eigentlich immer sichere Stadt gewesen. Und dass jetzt auf einmal man sich fragen muss, werde ich, wenn ich hier irgendwo friedlich demonstriert habe, werde ich dann dafür verprügelt und das wird dann eben auch noch ein zusätzlicher Vertrauensverlust in die Polizei und die Polizei wird so wahrgenommen, als sie hilft mir nicht, die Polizei hilft mir dann nicht. Das war definitiv eine Zäsur. Danach habe ich bei vielen Menschen im Bekanntenkreis am nächsten Tag, mit denen ich mich unterhalten habe, da gab es also Frustration, Wut und auch ein gutes Stück Angst. Und das war vorher bei den Demonstrationen definitiv nicht so. Also das ist eine dieser Eskalationsstufen, würde ich sagen, die wir gesehen haben.
Als ich das erste Mal im Podcast oder als wir hier im Podcast das erste Mal Hongkong thematisiert haben, da kam auch relativ schnell raus, also 2047 ist ja sozusagen, läuft ja so dieser vertraglich gesicherte Status von Hongkong aus. Da hat der Kollege dann schon gesagt, also eigentlich muss man davon ausgehen, dass spätestens dann Schluss ist mit ein Land, zwei Systeme. Könnte es sein, dass dieser Prozess, dieses Aufbäumen, das Ganze jetzt beschleunigt, dass wir das Ende dieses Modells Hongkong viel früher sehen, als wir das eigentlich wahrhaben wollten?
Also ich glaube, das ist das, was viele Beobachter in der Stadt gerade sagen, dass es nicht bis 2047 dauern wird. Das wird aber nicht darauf zurückgeführt, dass es dieses Aufbäumen gibt, sondern das ist eigentlich ein Prozess, der schon viel länger andauert. Also ich glaube, auch in den Prognosen, die ich jetzt in den letzten 2, 3, 4 Jahren gehört habe, da sind viele Experten schon lange nicht mehr davon ausgegangen, dass es bis 2047 dauern wird. Ich glaube, da ist der Wendepunkt eigentlich, also ursprünglich hat man, glaube ich, sehr stark darauf gesetzt, dass Hongkong so lange aushalten muss, bis China mehr wie Hongkong ist. Und mittlerweile ist relativ klar, dass der Trend leider in eine ganz andere Richtung geht in China, in Peking. Das ist eher wieder, das, also viele sprechen ja vom Ende der Reform- und Öffnungsperiode, dass es eigentlich wieder massive Rückschritte gibt. Und dass das eigentlich deutlich früher dazu führen wird, dass Hongkong wahrscheinlich eher wird wie China als umgekehrt. Und da haben, also ich ehrlich gesagt, ich persönlich kenne niemanden, der also dann zumindest, vielleicht mag das in der Öffentlichkeit anders sein, aber also wo niemand davon ausgeht, dass das bis 2047 dauert und das nicht erst seit den Protesten, sondern eigentlich schon davor. Da gibt es, glaube ich, Einschätzungen, die gingen auf optimistische Einschätzungen, lagen dann letztes Jahr um diese Zeit, wo es noch keine Proteste gab, die lagen dann vielleicht bei 10, 15 Jahren in der Zukunft und die pessimistischeren dann eher bei 5 bis 7 Jahren. Und ich glaube, diese Zeit hat sich nochmal drastisch verkürzt, natürlich.
Aber kann China denn einfach Panzer schicken und die Zivilbevölkerung, sagen wir mal, salopp formuliert, platt machen? Also das ist ja, wäre ja, also was ist denn da los in Hongkong?
Also ich glaube, dass, also ob China das kann, jetzt rein, sag ich mal, von der Fähigkeit her, also wenn in Peking jemand entscheidet, dass es in Hongkong so nicht weitergeht, dann ist das, glaube ich, eine Sache von 30 Minuten. Also über die reine Fähigkeit, da hat hier macht sich, glaube ich,
niemand. Nee, so, es war jetzt auch so tatsächlich auch politisch.
Politisch ist das natürlich, da ist die Frage etwas komplexer, würde ich sagen. Aber ich glaube, vom Grundverständnis her hat Peking da eine ganz klare Linie. Und die ist, wenn die Kosten, das System Hongkong so zu erhalten oder dieses Ein-Land-Zwei-Systeme zu erhalten, wenn die höher sind als der Nutzen, dann ist es hier vorbei. Und dann gibt es verschiedene Faktoren, die jeweils auf der einen oder anderen Seite zu Buche schlagen. Dann bei den Kosten, dieses System zu erhalten, ist in Peking sicherlich ganz oben auf der Rechnung, dass der Protest, den wir gerade in Hongkong sehen, dass der über die Grenzen von Hongkong hinaus sozusagen sich über die Grenzen geschwemmt wird. Und das ist sicherlich eine der größten Sorgen. Wir haben hier direkt um Hongkong rum ist Shenzhen, auch die Provinz Guangdong, das ist eines der größten Industriegebiete der Welt. Ich glaube, knapp 60 Millionen Menschen, die auch Kantonesisch sprechen. Wenn man also Südchina und auch gerade die Provinz Guangdong, da gibt es viele Stimmen schon auch länger, dass ganz unabhängig von Hongkong, die nicht unbedingt immer zufrieden sind mit dem mit Peking oder als reiche Provinz, die eben ganz viel auch Steuern und Lasten an ärmere Provinzen abgeben muss, auch wo man sich kulturell teilweise dominiert fühlt von den Leuten aus dem Norden, weil auch das durch Sprache, durch andere Sachen. Und wenn sich mal da die Proteste ausbreiten würden, das wäre sicherlich der Super-GAU aus Pekinger Sicht. Und ich glaube, da Prognosen abzugeben, ist extrem schwierig, weil was in Peking gerade in der Partei passiert, das entzieht sich der Kenntnis, aber auch des Verständnisses von externen Beobachtern zum großen Teil.
Herr Reinhartz, düstere Prognosen irgendwie. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute nach Hongkong. Ja.
Vielen Dank.
Es war wirklich ein Komplettrückzug im Sommer von Andrea Nahles, die SPD-Vorsitzende und Fraktionschefin, von einem Tag auf den anderen raus. Aus der Berliner Blase zurück ins Privatleben. Keine politische Äußerung mehr, keine schmutzige Wäsche, Funkstille. Bis gestern. Im Kloster Maria Laach in ihrem heimischen Wahlkreis in der Eifel in Rheinland-Pfalz ein Vortrag über Gleichberechtigung und auch ein paar Fragen zu ihren Erfahrungen mit den Machtzirkeln für Männer während ihrer politischen Karriere. Hören wir mal kurz rein.
Ich bin dann immer in die Vorstände gekommen und dann war die Macht immer das flüchtige Reh. Also ich dachte, jetzt kommst du ins Präsidium, jetzt bist du aber am Hebel hier. Ne? Da haben dich die Jungs dann doch wieder aus vor dem Präsidium getroffen, nach dem Präsidium getroffen, unter sich getroffen. Ich war schon wieder draußen. Und das änderte sich natürlich logischerweise, als ich dann tatsächlich auch selber an die Spitze gekommen bin. Da gab es dann auch nicht so viele Zirkel mehr, wo ich nicht dabei war, aber dann doch zu viele.
Tja, und was hat die Bild-Zeitung draus gemacht? Ex-Parteichefin tritt nach, Nahles wettert gegen Machtzirkel in der SPD. Bei mir im Studio ist jetzt Moritz Küpper, der für uns den Deutschlandfunk bei Andrea Nahles Auftritt mit dabei war. Moritz, würdest du das auch so sehen? War das die Abrechnung gestern? Hat sie nachgetreten?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich kann verstehen, wie man darauf kommt, aber gestern Nachmittag, das ist übrigens auch gar nicht so das Umfeld, an dem man nachtritt. Also das Kloster da, genau, das ist sehr idyllisch, da gibt es viel Natur, das liegt oberhalb des Laacher Sees, hohe Bäume, eine eindrucksvolle Kirche und auch das Publikum, das war eher ja, ältere, viele Frauen, Männer etwa gleich von der Anzahl her. Insofern war das jetzt nicht so das Umfeld, wo man nachtritt und ich hatte eher den Eindruck, dass das so ein bisschen was ja, von Bilanz von hatte, was Andrea Nahles da gestern erzählt hat. Ein Stück weit hat sie Revue passieren lassen, ihre Erfahrung, die sie eben gemacht hat und erzählt, wie sie das Ganze empfunden hat. Und zwar ohne, wie das ja sonst bei Politikerinnen und Politikern üblich ist, darauf Rücksicht zu nehmen, wie diese Worte ankommen, wie die gewichtet werden, was die auslösen könnten. Also immer über diese Banden und Ecken gedacht. Darin war Frau Nahles bestimmt auch nicht schlecht. Aber gestern hatte ich nicht den Eindruck, dass sie das gemacht hat, sondern sie hat einfach eben dieses Bild, eindrucksvolle Bild, wie ich finde, von der Macht als flüchtigem Reh, wie das eben bei ihr war, wie sie da als erste Frau an die Spitze der ältesten Partei Deutschlands gekommen ist. Ein anderes Beispiel, Nahles hat auch gesagt, dass sie für eine Quote ist, dass sie das auch im Nachhinein so für sich reflektieren würde. Oder eine andere Erkenntnis, sie war eigentlich immer dafür, das Volk mehr einzubinden, für Volksentscheide. Da hat sie gestern auch ganz offen gesagt, auf die Frage von einem älteren Mann, dass sie mittlerweile da sehr, sehr skeptisch ist. Also wenn er sie vor 10 Jahren gefragt hätte, hätte sie gesagt, ja klar, dafür. Und jetzt sei sie eben sehr, sehr skeptisch. Also sie hat Fehler eingeräumt, sie hat ganz offen über ihre Zeit in der Politik gesprochen. Und natürlich fielen dann eben diese Worte da. Das ist ja auch nicht falsch, nicht gelogen. Aber ich habe das eben nicht als eine Abrechnung aufgefasst, sondern eher als eine Art ja, Rückblick, persönlicher Rückblick, verbunden eben mit gewissen Erkenntnissen eben über gewisse Mechanismen.
Wobei, sie hätte ja durchaus allen Grund gehabt, verbittert zu wirken. Es war ja definitiv bitter für sie und jetzt war der zeitliche Abstand von ihrem Rücktritt, der ist jetzt auch noch nicht so lange her. Wie wirkte sie denn auf dich?
Verbittert würde ich nicht sagen. Also natürlich, du hast vollkommen recht. Das war damals immer eine riesengroße Überraschung, auch wie abrupt ja dieser Abgang war. Also da hat sie beides niedergelegt, sich verabschiedet und dann war sie weg.
Ja, und vor allen Dingen, was davor war. Also das war ja schon ein bisschen durchs Dorf getrieben.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, das große Interesse gestern, also jetzt gar nicht mal, es waren sicherlich einige hundert Menschen da von vor Ort, eben da aus Rheinland-Pfalz, aus ihrem Wahlkreis. Aber es war eben auch ein großes mediales Interesse. Also aus Berlin, aus den Hauptstadtredaktionen sind da extra Menschen angereist und das ist wahrlich kein kurzer Weg dahin. Ne? Da fährt man über Umwege, muss über Köln fahren und dann in die Vulkaneifel da. Also da waren extrem viele, da auch viele Kamerateams. Und das daran zeigt sich eben, dass sie sozusagen einfach weg war und gestern kurz ja wieder mal für kurze Zeit zumindest aufgetaucht ist. Aber selbst, also verbittert hat sie nicht auf mich gewirkt. Eher im Gegenteil, also Menschen, die sie lange kennen, und davon waren gestern einige da, die haben mir erzählt, dass sie eher gelöst gewirkt haben. Einige haben auch gesagt, sie hätten sie in ihrer Berliner, heute kann man sagen, Schlussphase erlebt. Mhm. Und dagegen wirkte sie jetzt geradezu aufgeblüht. Sie war ja vorher auch in Italien im Urlaub, hat gestern dann auch erzählt, dass ihre Tochter, achtjährige Tochter, gestern in die dritte Klasse gekommen ist. Also sie wirkte eher sehr ausgeruht und hatte dann gestern ja eine Art Rendezvous mit der Vergangenheit, eben mit viel diesen Kamerateams. Das hat man vor allem auch gemerkt am Anfang ihres Vortrages, der wirkte nämlich so ein bisschen hölzern. Da hatte ich fast den Eindruck, dass sie ein bisschen unsicher war. Da sind dann auch ein paar dieser üblichen Politikerphrasen aus ihr rausgerutscht. Aber am Ende dann, als in diese Gesprächsform, diese Fragen, da wirkte sie wirklich sehr bei sich und vor allem auch hinterher, da wurde dann nochmal hier und da ein Schwätzchen gehalten, ein Foto gemacht. Also da hat sie dann auch selber gesagt, die Entscheidung damals, die war richtig. Das hieße aber nicht, dass man nicht das ein oder andere bereuen würde. Mhm.
Wo du gerade gesagt hast, sie war sehr bei sich. Das hat sie ja im Prinzip immer für sich in Anspruch genommen. Wenn es Kritik an ihrem Auftreten war, ich will das Pipi Langstrumpf-Lied jetzt nicht nochmal neu hören, dann hat sie halt gesagt, so bin ich halt, das bin ich. Sie hat immer für sich in Anspruch genommen, Leute, ich bin authentisch. Was wir Medienleute ja auch immer einfordern, Authentizität. Aber bei ihr hat es trotzdem nicht funktioniert. Hast du dir da gestern einen Reim drauf gemacht?
Nee, aber das ist natürlich, glaube ich, das, was an dieser Person Andrea Nahles letztendlich auch so ja ein Stück weit faszinierend ist. Und das klingt ja auch aus deiner Frage raus. Da ist irgendwie sowas Rätselhaftes. Und insofern ist das eine sehr gute Frage. Also ich würde schon sagen, dass Andrea Nahles, darum geht's jetzt nicht. Bei Männern würde man, glaube ich, sagen, sie ist so eine Art Typ. Jemand, der Ecken und Kanten hat und der sich halt im medialen Betrieb auch nicht so schnell abschleifen lässt. Und aber dieser mediale Betrieb eben, diese Berliner Blase, die nutzt halt schon sehr stark ab. Also die hat Kraft, so steter Tropfen und so. Also ich glaube, dass es auf Dauer eben bei ihr zu so einer Art Abnutzung geführt hat. Das klang gestern übrigens auch an. Es ging ja die ganze Zeit darum, man durfte ja nicht über die SPD und die Politik reden. Also hat man all ihre Äußerungen genommen und auf der Metaebene lief dann natürlich immer, das war glaube ich allen in dem Raum bewusst und auch ihr selber, lief natürlich ein Stück weit immer diese andere Ebene mit. Und gestern hat sie dann eben bei einer Frage nach Kind und Karriere, da sagte eine Frau, das sei ja eigentlich gar nicht vereinbar, da sagte Sie?
Ich habe immer versucht, das auch selbst zu widerlegen. Ich habe ja auch eine achtjährige Tochter und es ist mir eigentlich auch ganz gut gelungen, bis auf einen kleinen Punkt. Es ist wahnsinnig anstrengend und wie man sich selbst im Grunde killt.
Also, das fand ich schon alles sehr, sehr ehrliche Worte. Und so war der gestrige Auftrag. Insofern würde ich nochmal sagen, das war keine Abrechnung, sondern das hatte eher einen Charakter von einer Bilanz.
Mhm. Woran ist Nahles dann am Ende gescheitert? War sie zu viel Berliner Blase oder war sie zu wenig Berliner Blase?
Wieder eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also ein Punkt ist sicherlich klar, diese Berliner Blase, diese mediale Nachfrage etc., das ist sicherlich ein Thema. Ein Punkt ist, glaube ich, aber auch die SPD. Mir haben das andere Politiker hier in Nordrhein-Westfalen auch gesagt, die dann auch auf Bundesebene da Verantwortung getragen haben. Und Nordrhein-Westfalen ist für die SPD ja auch ein sehr, sehr wichtiges Land. Die sagen, das ist schon ein enormer Druck, dass man sozusagen die Verantwortung für diese, die älteste Partei Deutschlands hat und die sich ja so im Niedergang befindet. Also ich glaube, da birgt sich schon echt Kraft. Und ein anderer Punkt ist natürlich auch, im Nachhinein sagen eben viele, dass es zu viel war, Partei- und Fraktionsvorsitz zu machen, zumal sich das ja auch ein Stück weit ja, widersprüchlich war. Also als Fraktionsvorsitzende muss man dafür sorgen, dass die Große Koalition arbeitet, aber als Parteivorsitzende muss man eben sorgen, dass sich die Partei profiliert. Das widerspricht sich und in einer Person ist ein Widerspruch immer schlecht.
Mhm. Aber daran, dass sie eine Frau war, um mal wieder zurück zum Thema des Abends zu kommen, ist jetzt gefährlich, wenn zwei Männer darüber reden, ne? Aber ich frage es trotzdem.
Das würde ich auch sagen. Im Übrigen war gestern auch ganz interessant zu sehen, die ersten Fragen, die haben nur Männer gestellt und da hat Frau Nahles dann auch gesagt, seht ihr, so läuft das. Aber sie selber musste in ihrer Zeit in Rheinland-Pfalz auch mal, da wurden die Wortbeiträge und die Längen gestoppt und sie hat den Frauen damals den Schnitt versaut, weil sie eben selber immer so lange geredet hat. Also ist sie da auch so ein Typ? Ich glaube schon übrigens, dass es auch daran lag, dass sie eine Frau war. Im Übrigen wird das ihren Platz in der Geschichte ja auch sichern und wir werden, glaube ich, jetzt sind es ja erst ein paar Monate, seitdem sie sozusagen zurückgetreten ist. Je länger diese Phase dauert, desto mehr wird man sehen, welche historische Leistung sie da geschafft hat, als erste Frau eben an die Spitze der ältesten Partei Deutschlands gekommen zu sein. Aber ich glaube schon auch, dass es daran lag, dass sie eben eine Frau war. Und das hat sie im Übrigen gestern ja auch hier wieder das Bild dieses flüchtigen Reh, die Macht als flüchtiges Reh. Sobald sie eben dann im Präsidium saß etc., haben sich die Kerle, so hat sie es ja gesagt, eben dann draußen getroffen. Hm. Insofern glaube ich, ist da auch was dran. Sie sieht es zumindest selber so.
Letzte Frage. Gibt es für Sie ein Comeback oder hat sie das ausgeschlossen?
Das hat sie so nicht ausgeschlossen. Im Rausgehen gestern sagte sie, solche Auftritte wie gestern, die wird es nicht oft geben. Sie hat dann auch, sie wurde ja auch danach gefragt, was mit ihrem Bundestagsmandat da. Da hat sie gesagt, das werde man in naher Zukunft sehen. Das klang schon sehr danach, dass sie es halt eben jetzt in einigen Wochen im September niederlegen wird. Und so wie ich sie da gesehen habe, wie sie das Ganze gewirkt hat, wird sie, glaube ich, nicht in die Politik zurückgehen. Sie wird irgendwo anders arbeiten. Wo, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber das war gestern auch nicht so das Thema.
Wir sind gespannt und werden Sie beobachten. Vielen Dank, Moritz.
Gerne.
dertag@deutschlandfunk.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Schreiben Sie mir gerne. Auch morgen 17 Uhr müssen Sie nämlich wieder mit mir vorlieb nehmen. Ich bin Philipp May. Bis dahin und tschüss.